Jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt den Mund aufmachen soll. Nun, Kommunikation in der Ehe. Ich möchte, vielleicht können wir das eine Licht hier wieder ausmachen, wer da immer zuständig ist, damit man die Leinwand auch besser sehen kann. Danke, ja. Ich möchte wieder mit einem Vers beginnen, einen Vers zugrunde legen. Die ganze Bibel hat viel zum Thema Kommunikation zu sagen. Die Bibel ist ja Kommunikation an uns, Gottes Reden an uns. Und hier sagt Jakobus, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und vielleicht kennen wir auch alle das bekannte Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gift. Wir haben doch gerade eben gehört, langsam zum Reden, aber schon reden, nicht schweigen. Schweigen ist Gift, zuhören ist Gold. Das gilt für die Kommunikation in der Ehe. Jetzt habe ich euch aufs Glatteis geführt, ja, bei 13 Grad draußen, aber ihr verzeiht mir das. Das dürft ihr euch gerne einprägen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gift, das geht gar nicht in der ehelichen Kommunikation. Und Zuhören ist Gold. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn und auch zum Schweigen. Lasst mich ein paar allgemeine Dinge sagen über Kommunikation. Zunächst mal, dass wir überhaupt reden können, ist ein Geschenk, ist eine Gabe. Stellt euch vor, wir müssten jetzt hier mehrere Stunden miteinander verbringen in diesem Raum und wir könnten nicht reden. Natürlich könnten wir mit Blicken und Gestik und Mimik und Körperhaltung ein paar Sachen rüberbringen. Nonverbal, wie man das so schön nennt. Aber wie armselig wäre das, wie kümmerlich verglichen damit, dass ich Gedanken, die in meinem Kopf sind, mittels Worte, mittels Schallwellen an eure Ohren senden kann und ihr nehmt die wieder auf und verarbeitet die. Und auch jetzt, während des Vortrags, geschieht Kommunikation. Ich sehe, wenn ihr mitgeht, wenn ihr euch freut, ich sehe, wenn ihr skeptisch die Stirn in Falten legt, ja. Auch jetzt geschieht Kommunikation während des Vortrags. Also, es ist eine Gabe. Ich darf es mal biblisch-theologisch ausdrücken, dass wir reden können als Menschen, dass wir sprechen können, ist ein Merkmal der Gott-Ebenbildlichkeit. Gott ist ein redender Gott. Wir glauben nicht an einen stummen Götzen. Er ist ein redender Gott. Er hat geredet vor Zeiten zu den Vätern, zu den Propheten, zu den Aposteln, zu denjenigen, denen er die Bibel inspiriert hat, das Wort Gottes. Und er redet auch heute, wo sein Wort verkündigt wird, in der Kraft des Geistes, redet er. Und wir reden zu ihm im Gebet. Ein erster Gedanke, es ist ein Geschenk, dass wir reden können. Auch die eheliche Kommunikation ist ein Geschenk. Aber es ist zugleich auch Aufgabe. Vor allen Dingen für denjenigen der beiden Ehepartner, der vielleicht nicht so kommunikativ ist, der sich nicht so gerne und schnell mitteilt, der mehr die Sachen für sich behält, mehr introvertiert ist als extrovertiert. Es ist kein Geheimnis, dass es meistens mehr wir Männer sind, die nicht so beredt sind in der ehelichen Kommunikation, die vielleicht auch manchmal zum Schweigen neigen oder zum kurz angebunden sein und so weiter, dass es vielleicht eher Frauen sind, die sich leichter tun, sich mitzuteilen. Meistens ist es so, die Konstellation, aber wie ich schon an jedem Abend sagte, es gibt immer Gegenbeispiele. Auch hier wird es einzelne Ehepaare geben, da ist der Mann der Kommunikative, der gern und schnell und viel redet und die Frau die stillere, zurückgezogenere, der man jedes Wort aus der Nase ziehen muss sozusagen. Es ist eine Aufgabe für den, der nicht so das Bedürfnis hat, zu reden. Und da beginnt Gespräch mit einer Entscheidung. Ich will mich mitteilen. Ich will nicht nur etwas mitteilen, ich will mich mitteilen. Gespräch bedeutet sich mitteilen. Ich habe das bewusst so geschrieben. Sich mitteilen. Nicht nur etwas, eine Information, sondern sich. Wie man denkt, wie man fühlt, was man gerne hat, was man mag, was man hofft, was man fürchtet. Das bedeutet sich mitteilen. Gespräch bedeutet sich mitteilen. Ich darf noch mal erwähnen, dass eigentlich kaum eine Frau den Eindruck hat vor der Hochzeit, dass das mal ein Problem geben könnte mit der ehelichen Kommunikation. Denn vor der Hochzeit können wir Männer reden, aber wie? Da sprudelt es bei uns wie bei den Dichtern und Denkern. Da gehen wir spazieren im Mondschein, da schreiben wir Gedichte an unsere Angebeteten. Sind wir da kommunikativ vor der Hochzeit? Und deswegen denkt keine Frau, dass das später anders werden könnte. Aber kaum haben wir geheiratet, sind wir schon stiller. Und nach 10 Jahren Ehe kommt nur noch, hast du die Rechnung schon bezahlt? Und wer geht zu dem Elternabend? Ja, da sind manche Männer so stumm wie die Fische im Aquarium geworden. Und das muss nicht sein. Gespräch bedeutet sich mitteilen. Das Gegenteil von sich mitteilen wäre Schweigen. Das Gift, das wir eben identifiziert haben. Schweigen. Schauen wir einen Augenblick in die Bibel. Es gab im Leben Abrahams eine Periode von 13 Jahren, wo Gott geschwiegen hat. Da hat Gott nicht mit ihm geredet, von 86 bis 99 in seinem Leben. Da hatte er den fleischlichen Weg mit der Hagar beschritten und Gott hat ihn erzogen, hat 13 Jahre sich nicht offenbart. Es war Schweigen Gottes, es war Gericht, es war Erziehung Abrahams. Oder in der Geschichte Israels gab es noch eine viel längere Periode, nämlich 400 Jahre, wo Gott nicht geredet hat. Von dem letzten der Schriftpropheten, Maleachi, bis zu dem letzten der Propheten, Johannes der Täufer, 400 Jahre. Keine Offenbarung Gottes. Es war Gericht, weil Israel im Götzendienst verstrickt war. Und so sehen wir, Schweigen bedeutet Gericht. Und auch in der ehelichen Kommunikation, wenn einer der beiden plötzlich eine Kommunikationsblockade vollzieht und anfängt, die Kommunikation abzubrechen, zu schweigen, was geht in ihm vor? Oft will er den anderen damit strafen. Er spielt sich als Richter auf und das steht uns gar nicht zu, das darf nur Gott. Er spielt sich als Richter auf und straft den anderen, indem er nicht mehr mit ihm redet. Vielleicht nur eine Stunde, aber manche Ehepaare, die kriegen das auch länger hin. Tage, wenn nicht sogar Wochen, ja. Das Schweigen bedeutet Gericht und das dürfen wir nicht. Das ist überhaupt nicht in unserer Zuständigkeit, die Kommunikation so abzublocken. Gespräch, haben wir eben gehört, zuhören ist Gold, bedeutet auch zuhören. Habt ihr schon mal überlegt, warum uns Gott 2 Ohren und nur einen Mund gegeben hat? Das soll doch bedeuten, dass wir auch ab und zu mal dem anderen zuhören. Und das ist wichtig, das macht, übt ihr jetzt gerade, ihr übt mir zuzuhören, aber auch in der ehelichen Kommunikation ist das ein ganz großes Problem, dass oft leider auch Männer nicht zuhören können. Darüber klagen ganz viele Frauen und meine Frau hat darüber auch schon geklagt, dass ich nicht richtig zugehört habe. Ja? Und ihr wisst alle, wie wohltuend das ist, wenn einer einem wirklich zuhört. Man merkt das, der geht mit innerlich, der ist ganz dabei. Das ist wohltuend. Oder wenn der da steht und man merkt, der ist ganz woanders. Und so geht es auch manchmal in der ehelichen Kommunikation. Die Frau erzählt etwas, was ihr sehr viel bedeutet. Oder der Mann und der andere, der ist in Gedanken ganz weit weg. Gespräch bedeutet zuhören. Jemand sagt es so, die meisten Unterhaltungen auf dieser Welt sind Dialoge tauber. Paul Tournier, ein Franzose. Dialoge tauber. Ihr kennt auch solche Sketche, die manchmal bei Hochzeiten aufgeführt werden. Da wird so ein altes Ehepaar gespielt nach 40, 50 Ehejahren und die quasseln aufeinander ein und gehen aber nicht wirklich aufeinander ein. Sie hören dem anderen gar nicht zu, sondern müllen nur den anderen zu mit dem, was sie loswerden wollen. Ja? Das sind Dialoge tauber. Da fehlt das Zuhören. Das dürfen wir lernen im ehelichen Miteinander, wirklich aktiv dem anderen zuhören. Dann werden wir hören, was er sagt. Wir werden auch hören, was er nicht sagt. Aber vor allem werden wir hören, was er meint. Es gibt auch Hindernisse für eine effektive Kommunikation. Ein Hindernis ist, wenn jemand so schweigsam ist und alles in sich hineinfrisst und alles mit sich selber ausmacht und es einfach kein Bedürfnis hat, mal etwas aus sich herauszubringen, dem anderen mitzuteilen, das ist ein großes Hindernis. Aber genauso umgekehrt, wenn der andere zu viel redet, zu schnell und immer wieder Dinge erzählt, die gar nicht von Belang sind, wie jener Mann, der traf einen anderen und unterhielt sich mit ihm und dann sagt er, du, ich habe schon 6 Wochen nicht mehr mit meiner Frau gesprochen. So, warum das ja nicht? Ja, ich bin ein höflicher Mensch, ich wollte sie nicht unterbrechen. Ja, das macht Kommunikation genauso kaputt, wie eben das in sich hinein fressen alles und schweigen und sich nicht mitteilen. Manche denken vielleicht noch an die Kiefergelenksknochen von gestern Abend. Ja, das kann ich jetzt aber nicht nochmal erklären. Das sind allgemeine Wahrheiten über das Thema Kommunikation. Kommen wir zu einem kleinen Crashkurs. Ja, heute sagt man alles mit so schrecklichen Worten. Ja, also ein Schnelldurchlauf in Sachen Kommunikation. Ich möchte gerne versuchen, in aller Kürze ganz wesentliche Dinge für die eheliche Kommunikation zu sagen. Das Erste, wir müssen unterscheiden zwischen regelmäßigen und spontanen Gesprächszeiten. Spontan ist klar, das ergibt sich auf einmal, ohne dass man es geplant hat. Meine Frau und ich waren zu einem Geburtstag eingeladen und wir dachten, wir fahren als ganze Familie hin. Also wir waren schon als Familie eingeladen, aber unsere Kinder haben beide abgesagt. Ja, die hatten beide andere Dinge. Und auf einmal saßen wir alleine im Auto, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Meint ihr, da hätten wir in der Zeit Kassetten gehört oder CDs oder geschwiegen? Das war für uns eine willkommene Gelegenheit, 2 Stunden miteinander reden, hin und zurück. Wir hatten keinen Mangel, da hat es keine langen Pausen gegeben. Das war spontane Gesprächszeit. Regelmäßig heißt, jeden Tag sollte ein Ehepaar, wenn es irgendwie geht, 30 Minuten lang miteinander reden, ohne dass Dritte dabei sind, auch nicht Kinder. Das kann man Kindern beibringen von klein auf, dass die Eltern, dass Papa und Mama auch einmal Zeit für sich alleine haben müssen. Das verstehen Kinder. Die nehmen dabei keinen Schaden, das kann ich euch versichern. Im Gegenteil, wenn sie ein bisschen größer werden, merken sie es sogar, wie wichtig das ist für Papa und Mama und wünschen das sogar und fördern das. So hat es jedenfalls unsere Tochter gemacht. Ja. Regelmäßig 30 Minuten am Tag. Jetzt sind hier vielleicht ein paar unverheiratete, junge Leute unter uns, die sagen, was? Nur 30 Minuten am Tag? Ja. Ihr müsstet mal meinen Sohn sehen, wenn der mit seiner Verlobten telefoniert. Da gehen 4 Stunden weg wie nichts, ja. Aldi Talk zum Glück, ja. Aber das ist überhaupt kein Problem. Und da sagst du 30 Minuten. Nun wartet ab, wenn ihr verheiratet seid, wenn vielleicht mal das erste Kind da ist oder gleich 2. Und dann werdet ihr froh sein, wenn abends endlich alle in den Betten liegen und Ruhe eingekehrt ist und vielleicht noch diese halbe Stunde übrig bleibt für die eheliche Kommunikation. Oder manche machen das auch, wenn sie von der Arbeit kommen, wenn einer der beiden von der Arbeit kommt oder beide dann da sind, dass sie dann eine Tasse Kaffee trinken, Tee trinken, spazieren gehen. Das mache ich oft mit meiner Frau. Wenn ich morgen Nachmittag nach Hause komme und es nicht gerade in Strömen schüttet, dann gehe ich spazieren mit ihr und wir erzählen uns erst einmal, was wir am Wochenende erlebt haben. Also das ist regelmäßig, am Tag, 30 Minuten. Wisst ihr, ich erschrecke über die Statistiken, dass es in Deutschland und in anderen Ländern, aus England habe ich so eine Statistik, dass durchschnittliche Ehepaare nur noch 4, 5 oder 6 Minuten am Tag miteinander reden. Und da ist die banale Alltagskommunikation auch noch dabei. In der gleichen Zeit, am selben Tag, sitzen sie aber 4 oder 5 Stunden vor dem Fernseher. Und das ist ein anderes Thema. Aber die eheliche Kommunikation, die müssen wir pflegen und es wäre gut täglich. Wenn ihr meine Vorträge schon irgendwo mal gehört habt, bei Sermon Online oder ihr habt unser Buch gelesen, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Meine Frau und ich, wir haben auch einen regelmäßigen Eheabend. Das wurde uns selbst mal empfohlen von einem Ehepaar, bei dem wir Hilfe gesucht haben in unserem ersten schwierigen Ehejahr, in unserem Krisenjahr, von dem ich erzählt habe vorgestern Abend. Die hießen Volkart und Gerlinde Scheunemann. Ein Missionars-Ehepaar, die in Indonesien waren lange Zeit. Die haben auch ein gutes Ehebuch geschrieben. Es war das erste, das wir gelesen haben. Ein Leben lang Glück und Geborgenheit heißt das. Und Scheunemanns gaben uns den Tipp, einen Eheabend einzuführen. Einen Abend in der Woche. Jetzt denken einige von euch, was? Ein Abend? Wir haben 7 Abende. Ja, 7 Eheabende. Langsam, langsam. Das glaube ich euch nicht. Eheabend heißt bei uns, dass wir schon zusammen Abendessen, Kerze anzünden, schon eine gewisse Atmosphäre versuchen zu schaffen, dass wir dann den ganzen Abend zusammen verbringen. Wir gehen mal weg, trinken mal eine Kleinigkeit oder essen Eis oder so. Oder wir verbringen den Abend zu Hause und sind dann dort, machen es uns gemütlich, trinken mal ein Glas Wein und lesen in einem guten Ehebuch. Nicht den ganzen Abend, nein, nein, aber eine Viertelstunde vielleicht. Und dann können wir auch leichter über unsere Ehe sprechen. Das haben wir als sehr hilfreich empfunden. Wir lesen zusammen in einem Buch. Wir lesen uns gegenseitig vor und das kann man dann doch mit dem eigenen Leben in Beziehung bringen. Und dann kann ich auch über unsere Beziehung reden. Ich bin doch ein typisch deutscher Mann. Ich kann doch nicht auf Knopfdruck über meine Beziehung reden, ja? Über meine Ehebeziehung. Meine Frau kann das. Die kann sie nachts um 3 Uhr wecken. Die kann sofort über ihre Ehebeziehung reden. Aber ich nicht, ja? Und deswegen, ich brauche da so ein bisschen Hinführung, Einstimmung. Aber ich kann euch sagen, ich höre manchmal meine Frau beten, Herr, erhalte uns doch unser ganzes Eheleben lang, den Montagabend. Sie meint den Eheabend, ja? Diesen Abend, der nur uns beiden gehört, der ist so wichtig für uns geworden. Das ist unsere eiserne Ration. Wir haben ein sehr turbulentes Leben. Wir stehen in vielen Verpflichtungen. Wir sind beide im Dienst für den Herrn. Und wenn wir das nicht hätten, da würde es unserer Ehe viel schlechter gehen. Wir haben auch manchmal noch einen zweiten Abend in der Woche. Jetzt gerade vor ein paar Tagen, Mittwochabend, war auch frei. Habe ich meine Frau eingeladen, sind wir ein Glas Wein trinken gegangen in einem Lokal. Ja? Und haben uns sehr gut unterhalten und ein ganz wichtiges Gespräch gehabt. Es war in Ordnung. Und deswegen regelmäßiger Eheabend, muss noch einen Satz sagen. Manche haben das dann auch probiert, haben das gehört, oh ja, gute Idee, wir machen auch mal einen Eheabend. Haben sie sich Mittwochabend Zeit genommen oder Freitag oder wann. Und dann hatte sich bei der Frau schon einiges angestaut, so in den vergangenen Tagen oder Wochen. Und dann kann eine Frau nicht einen schönen Abend haben, einen harmonischen und hat da im Inneren viele Dinge unverarbeitet, dann hat sie das erstmal rausgebracht und vielleicht war das ein bisschen emotional und sind sogar noch ein paar Tränen geflossen und da war der Mann bedient, dann ist er aufgestanden und raus und das war dann das Ende des Eheabends, ja. Und wenn euch das mal passiert ist, ihr Lieben, gebt deswegen nicht gleich auf, haltet das durch. Wenn einer von euch beiden noch Dinge anzusprechen hat, das muss erst raus. Das hat es bei uns auch gegeben. Einige Eheabende haben mit Tränen angefangen bei meiner Frau. Aber ich kann mich nicht an welche erinnern, die mit Tränen aufgehört hätten. Kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht habe ich auch ein schlechtes Gedächtnis, aber ich glaube wirklich nicht, ja. Und darum, ich empfehle euch das so, eine eiserne Ration. Es gibt so strukturierte Leute, denen fällt das leichter. Und die Lebenskünstler, die gerne heute so und morgen so machen. Ihr werdet auch einen Weg finden. Und wenn es nicht immer derselbe Abend ist, dann macht doch in der einen Woche Montag und in der anderen Mittwoch und der anderen Samstag, ja, wenn ihr das mehr so spontan braucht. Aber einen Abend in der Woche, nur ihr beide als Ehepaar. Und auch ab und zu mal ein Wochenende, ihr alleine. Ab und zu mal, ein oder zweimal im Jahr, bringt eurer Ehe ganz viel. Das bringt Schmelz in die Ehe. Das bringt neues, romantisches Feuer. Mal zusammen weggehen, etwas zusammen Schönes erleben. Auf alle Weise kommunizieren. Ihr könnt mir glauben, wir nutzen alle Möglichkeiten der Technik, die es gibt. Ja? Wir nutzen natürlich Telefon und Handy und E-Mail und SMS und Skype, sogar mit Bild, ja, geht das heute. Wir nutzen alle diese Dinge. Meine Frau ist unterwegs, ich habe ihr geschrieben und ich warte auf sie, wenn sie heute Abend mit dem Zug wieder nach Hause kommt, dass sie mir noch mitteilt, sie ist gut wieder angekommen. Das machen wir über E-Mail, solche Sachen. Ja, aber auf alle Weise kommunizieren. Wir haben so viele Kommunikationsmöglichkeiten wie keine Generation vor uns. Und das dürfen wir für die Ehe nutzen. Ruf doch deine Frau mal an von der Arbeit. Oder wenn du berufstätig bist, liebe Ehefrau, ruf deinen Mann an. Oder wenn ihr beide seid, ruft euch gegenseitig an in der Pause und sagt, ich habe gerade an dich gedacht. Ich wünsche dir einen guten Tag. Und das kann den anderen beflügeln für Stunden, für den ganzen Tag. Kann ihn das beflügeln. Auf alle Weise kommunizieren. Nicht schweigen, sondern liebevoll reden lernen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich komme aus einer Familie, so eine richtige Bauern- und Handwerkerfamilie. Meine Eltern waren gläubig, wiedergeborene Christen, wie ich euch schon gesagt habe, Gemeinschaftsleute, bis an das Ende ihres Lebens. Und die haben nicht viel miteinander reden können. Und brauchen. Die haben sich verstanden, die haben eine gute Ehe geführt und die haben nicht alle Einzelheiten durchgewalzt in die Länge und in die Breite, haben trotzdem eine gute Ehe geführt. Meine Frau kommt aus einer Familie aus katholischem Hintergrund in Kärnten. Ihre Eltern waren Arbeiter, also ihr Vater und ihre Mutter war daheim. Und die haben Zeit gehabt, der hatte geregeltes Leben. Mein Vater war selbstständig als Schlossermeister und die haben Zeit gehabt, alles in die Länge und Breite durchzudiskutieren. Und als wir dann zusammenkamen in unserer Ehe, ich hatte das Muster gelernt in meinem Elternhaus, sie hatte ein anderes Muster mitgebracht, das war weit auseinander. Das klaffte wirklich weit auseinander. Und ich musste lernen, nicht schweigen, sondern liebevoll reden lernen. Nicht erst warten, bis das berühmte Fass da oben stand und dann übergelaufen ist und dann irgendwie eine emotionale Reaktion, sondern nicht schweigen, liebevoll reden lernen. Wenn mich etwas bewegt hat, es ansprechen, ist mir am Anfang wirklich schwer gefallen. Ich habe immer gedacht, ach, irgendwie klärt sich das schon und das, ich will das nicht ansprechen, das gibt nur Stress. Ja? Ich war da falsch gepolt. Das war nicht gut. Da hat mir meine Frau geholfen, liebevoll reden zu lernen und auch Meinungsverschiedenheiten stehen zu lassen. Manche Dinge können in einem einzigen Gespräch geklärt werden, bereinigt werden oder gelöst werden, Knoten gelöst werden. Da genügt ein Gespräch. Aber manche kann man nicht sofort lösen und harmonisieren. Da muss man dann auch mal nach einer Stunde oder zwei sagen, gut, jetzt haben wir alles Mögliche überlegt, wir können uns im Moment nicht einigen, lassen wir das so stehen, klammern wir das aus, wir werden das in 3 Wochen wieder aufnehmen, den Faden, vielleicht haben wir dann die Lösung. Muss man auch mal stehen lassen können, Meinungsverschiedenheiten. Ist überhaupt nicht erforderlich, dass ihr in allen Dingen gleich denkt. Wir sind alle ein bisschen harmoniebedürftig, wenn nicht sogar süchtig, aber ist nicht nötig. Meinungsverschiedenheiten stehen lassen, durchstehen. Richtig zuhören, ohne zu unterbrechen. Wir haben natürlich in den vergangenen 25 Jahren auch oft Ehepaare vor uns gehabt, denen wir dienen durften, denen wir helfen wollten, die auch kamen zum Gespräch oder Eheseelsorge, ich will das nicht so hochtrabend formulieren, einfach denen wir im Gespräch helfen wollten. Und da waren einige drunter, also da ging das so wie beim Ping-Pong, ja, ich guckte immer so hin und her, weil die konnten sich keinen Satz aussprechen lassen. Wenn der eine angefangen hat, fuhr ihm der andere über den Mund. Und dann unterbrach der den wieder. Und es ging hin und her, bis ich gesagt habe, stopp. Wenn einer von euch jetzt redet, hält gefälligst der andere in der Zeit seinen Schnabel und wartet, bis der andere ausgeredet hat. Der darf natürlich nicht 3 Stunden dann Dauermarathon machen. Der muss dann auch mal aufhören. Aber dann ist er dran mit zu hören und der andere redet. Und nicht unterbrechen, das ist unhöflich. Wenn wir eine Kinderstube gehabt haben und nicht nur eine Spielecke, dann haben wir das doch hoffentlich gelernt. Nicht unterbrechen, auch nicht mit der Formulierung, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, da hast du auch unterbrochen. Ja? Das ist kein bisschen besser. Nicht unterbrechen. Und wenn es passiert ist und der andere macht einen aufmerksam und sagt, du, darf ich das noch zu Ende reden? Sofort entschuldigen und sagen, selbstverständlich, entschuldige, ich bin gerade zu schnell gewesen. Ja? Richtig zuhören, ohne zu unterbrechen. Sich vor Verallgemeinerungen und pauschalen Vorwürfen hüten. Kennt ihr solche Sätze? Du lässt immer die Kellertüre offen stehen. Und du hast noch nie von alleine den Staubsauger in die Hand genommen. Was sind die gefährlichen Worte? Immer und nie. Immer ist immer falsch und nie ist nie richtig. Man meint oft, sagt aber immer. Man meint selten und sagt nie. Und das greift den anderen an. Wenn ich sage, du lässt immer die Kellertüre offen, gleich fällt ihm ein, gestern Abend erst hat er sie zugemacht, ja. Und sie nie, nimmst du den Staubsauger in die Hand und dann fällt ihm ein, vor 2 Wochen hat das ganze Haus gesaugt, von oben bis unten. Oder unten bis oben, ist egal. Und dann fühlt man sich angegriffen und reagiert gleich entsprechend heftig oder weniger heftig, aber man reagiert. Und das sind pauschale Verallgemeinerungen. Immer und nie sind ganz gefährliche Worte. Achtet mal drauf. Die kann man ausmerzen aus seinem Sprachgebrauch. Die kann man löschen. Das kann man lernen. Ab und zu rutscht uns das nochmal raus, meiner Frau und mir. Aber da machen wir uns gleich gegenseitig aufmerksam. Hast du gemerkt, was du eben gesagt hast? Ja, da war ein nie in deiner Formulierung oder ein immer. Und dann korrigieren wir uns da. Man kann das nämlich auch anders ausdrücken. Statt dass eine Frau sagt, nie willst du mit mir Zeit verbringen. Immer hockst du an deinem blöden Computer. Statt dass sie das so formuliert, hat sie schon gleich 3 Fehler gemacht auf einmal, ja, in dem einen Satz, könnte sie auch sagen, Schatz, ich habe das Bedürfnis, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Wie wäre es heute Abend? Kannst du den Abend für mich freihalten? Dann hat sie das in Ich-Form ausgedrückt. Sie hat ihr Bedürfnis gesagt, ich habe das Bedürfnis. Da kann der Mann sagen, du, ich würde das so gerne, aber das geht beim besten Willen heute nicht. Freitagabend verspreche ich dir, da gehe ich mit dir essen oder was weiß ich, ja, da gehört dir der ganze Abend. Aber heute geht es beim besten Willen nicht. Aber er ist nicht angegriffen, wenn man sagt, ich hätte den Wunsch, ich hätte das Bedürfnis, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Da kann er drauf eingehen. Bitte. Überlegt mal und denkt mal darüber nach, ob wir nicht viele Dinge so besser ausdrücken können. Jetzt habe ich eben einen Kosenamen gebraucht, ja, Schatz und Schatzi und wie sich manche anreden. Ihr wisst ja, am Anfang der Ehe sind die Kosenamen ganz klein, ja, Mäuschen, Täubchen, und dann werden sie immer größer, du Ochs, du Kuh, du und so weiter, ja. Also bleibt lieber bei den kleinen Kosenamen, Mäuschen und Täubchen und so weiter. Dann Kritik nur in liebevoller Art äußern. Habe ich auch schon mal ganz kurz angetönt, wie die Schweizer sagen. Es muss auch mal etwas kritisiert werden dürfen. Das geht gar nicht anders. Da habe ich gemerkt, dass es meiner Frau nicht immer leicht fällt, sachliche Kritik von ihrer Person zu trennen. Sie neigt auch manchmal dazu, das ganz schnell auf sich als Person zu beziehen. Da muss ich ihr helfen. Muss ich sagen, Silvia, ich habe nichts über dich gesagt als Person. Ich stehe doch ganz zu dir, aber es geht jetzt nur um diese eine Sache. Könntest du vielleicht mein Wohlbefinden noch etwas steigern? Du weißt, wie ich sehr gerne mit dir verheiratet bin, aber wenn du von jetzt ab die Zahnpastatube immer zumachen würdest, wenn du sie benutzt hast, dann wäre ich noch lieber mit dir verheiratet. Das sind nämlich die kleinen Sachen, wie diese kleinen Füchse, ja, diese Reibungspunkte, die es in jeder Ehe gibt, die dem anderen zu schaffen machen. Er wirft immer seine Unterwäsche einfach hinter die Badezimmertür oder irgend sowas. Solche Marotten hat meistens der eine und der andere und dann gibt es solche Dinge. Wisst ihr, dass wir Deutschen im internationalen Vergleich als Weltmeister im Kritisieren gelten, wir Deutschen? Wisst ihr, wie die Österreicher über uns Deutsche denken? Wir hätten kein Blut in unseren Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Wie kommen die auf sowas? Wie kommen die auf sowas? Hä? Weil sie jahrhundertelang auf den Deckel gekriegt haben von uns Deutschen. Deswegen kommen die auf sowas. Ja? Also Kritik nur in liebevoller Art äußern. Sein Schweigen erklären. Jedem ist mal irgendwann nicht zum Reden zumute. Nicht, weil eine Laus über die Leber gelaufen ist, aber irgendwie ist man müde, abgespannt, schlapp, beschäftigt mit was anderem, mental, belegt. Kann sein, kann jedem passieren. Dann darf man auch mal schweigen. Nur man muss sein Schweigen erklären. Man muss dem anderen sagen, du, keine Sorge, ist nichts mit mir, aber heute bin ich nicht so arg redefreudig. Mir geht es gerade innerlich nicht so gut. Ich kam von irgendwo auswärts vom Dienst, hatte mich ein bisschen erkältet, kann auch mal passieren, sowas war nicht schlimm, aber ich war so ein bisschen malat, wie man sagt, habe mich auf die Couch gelegt und nicht viel geredet. Und meine Frau hat gedacht, was ist denn mit ihm, was ist denn mit ihm, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, sie hatte gar nichts falsch gemacht, ich hatte etwas falsch gemacht, ich hatte mein Schweigen nicht erklärt. Meine Frau ist doch kein Hellseher, die weiß doch nicht, warum ich so mundfaul bin, ja. Und da haben wir das beide gelernt, ich vor allem bei dieser Lektion, wenn ich mal nicht so kommunikativ bin, einfach erklären dem anderen und sagen, du, sei mir nicht böse, aber heute Abend wirst du von mir nicht viel hören, ja, ich bin so kaputt und lass mich ein bisschen ausruhen und morgen ist wieder alles anders. Das kann man machen. Die Kommunikation verbessern, vertiefen. Schaut mal, jetzt kommen hier ein paar praktische Folien. Diejenigen von euch, die bei der Konferenz mit dabei waren, mit Lu Priolo, die werden diese Folie jetzt kennen. Ich habe nur die Namen verändert, aber das ist von ihm. Da ist Lea und die hat gerade irgendein Problem und redet auf ihren Mann Tim ein. Ja, so. Und der Tim antwortet schon ruhiger. Und dann, als Tim ruhig ihr geantwortet hat, wird Lea auch schon ruhiger. Und der Tim wird noch ruhiger, ja, und das Ganze ist runtertransformiert und geht nicht in die falsche Richtung, geht nicht oben raus, wird kein Streit. So kann ein Gespräch aussehen, mal optisch, grafisch dargestellt. Oder hier sind wieder Lea und Tim, die unterhalten sich über irgendetwas, über irgendein Thema, Problem. Das kann eine Stunde gehen, können sich prima unterhalten. Aber wenn einer der beiden jetzt mitten im Gespräch plötzlich explodiert und sich nicht mehr im Griff hat und fleischlich reagiert, hochgeht, laut wird, wie ein HB-Männlein, hätte man früher gesagt, oder wenn einer umgekehrt verstummt und die Antwort verweigert, die Kommunikationsblockade reinhaut, dann passiert genau dasselbe. Mit Explodieren oder mit Implodieren, mit Verstummen, die Unterhaltung wird zu Ende sein. Das Gespräch ist abgebrochen. Das ist am Ende. Und so verlaufen leider manchmal Gespräche zwischen Ehepaaren. Muss nicht sein. Lieber so, wie wir eben gesehen haben, deeskalieren. Den anderen, wenn man merkt, er wird erregt, er fängt an, lauter zu reden und schneller und wird rot im Gesicht oder so, ja, sagen, du Schatz, bitte, komm, lass uns wieder ganz ruhig werden. Wir können ruhig und sachlich darüber sprechen. Oder sollen wir mal eine Pause machen? Komm, wir gehen mal eine Runde um den Block rum, ja, und dann machen wir weiter. Irgendwie runtertransformieren. Nicht, dass es eskaliert. Das ist eine Stufenleiter der Kommunikation. Die habe ich selbst mal irgendwo gefunden. Ich meine bei Team F oder so, kann sein, von Eberhard Mühlern ist das, ich weiß es nicht mehr, beim besten Willen, aber ist nicht von mir, der Keller des Schweigens und Richtens. Es fängt unten an, da hat ein Ehepaar große Kommunikationsprobleme. Die schweigen sich nur noch an und wenn einer was sagt, dann richtet er den anderen in seinen Motiven und sagt, ach, du machst doch das bloß, weil du das erreichen willst und so weiter. Und die Motive des anderen dürfen wir nicht richten, die kennt nur Gott. Wir kennen nicht die Motive, die Beweggründe, wir sind nicht allwissend. Der Keller des Schweigens und Richtens, da ist natürlich eine Ehe in großer Gefahr. Dann die Ebene des Grüßens ist nicht viel besser, ist nicht wirklich besser. Ist so wie mit einem entfernten Nachbarn, der zwei Straßen weiter wohnt. Hallo, Herr so und so, wie geht's denn? Oder Frau so und so. Ich darf jetzt nicht Müller sagen, was ich sonst immer sage. Ja, sind zu viele Müller hier. Informationsaustausch. Merkt ihr, ich nehme eine andere Farbe. Wir kommen eine Ebene höher. Weil hier ist schon das Wort Austausch. Es ist keine Einbahnstraße mehr, es wird ausgetauscht. Es geht hin und her. Es werden zwar nur Informationen ausgetauscht, aber in einer Ehe müssen auch jeden Tag viele Informationen ausgetauscht werden. Natürlich, kann man nicht verhindern. Aber hier ist bereits Austausch und jetzt beginnt sich mitteilen. Ab hier. Jetzt erst beginnt sich mitteilen, nämlich ich sage, was ich denke, was ich empfinde, was ich fühle, was ich wünsche, was ich hoffe, was ich mag, was ich nicht mag, was mir wehtut, was mich verletzt. Ich sage etwas von mir, ich teile mich mit, nicht nur Informationen, nicht nur etwas. Und die höchste Stufe der Kommunikation, noch einmal eine andere Farbe, wenn ein Ehepaar auch über Gefühle austauschen kann. Auch ein Mann einmal etwas sagt über seine Gefühle, was ihn innen im Herzen bewegt. Austausch über Gefühle. Und die höchste Stufe der Kommunikation ist Offenheit und Aufrichtigkeit. Oder mit einem Wort gesagt, Transparenz. Transparenz. Hier haben die beiden große Vertrautheit. Intimität. Vertrautheit. Und da muss es immer wieder hinkommen in der ehelichen Kommunikation. Glaubt mir, es gibt kaum einen Montagabend, wo wir uns nicht hier in diesem Bereich aufhalten. Aber wir erreichen das nicht jeden Tag. Im Getriebe des Alltags halten wir uns auch manchmal nur hier in diesem Bereich auf. Und dazu braucht man Zeit, Muße, einen Rahmen, Geborgenheit. Das geht nicht zwischen Tür und Angel. Über Gefühle reden und Ängste und vielleicht sogar über sein Versagen sprechen und solche Dinge. Das geht nur, wenn Vertrautheit da ist, Intimität. Wir haben das Thema Sexualität erst nachher, aber eine Vorbemerkung schon. Wir Männer, wir wollen oft Sexualität, aber Frauen wünschen Intimität. Und ohne Intimität ist Sexualität für eine Frau nicht schön, für die normale Frau nicht schön, vielleicht für irgendwelche Huren oder weiß ich nicht, ja. Aber für eine normale Frau ist das nicht schön. Die kann das nicht einfach trennen von der Atmosphäre, von der Beziehung zu ihrem Mann. Und das müssen wir Männer auch lernen und begreifen. Intimität ist die Voraussetzung für Sexualität. Sonst ist es für die Frau nicht schön. Dann lässt sie es über sich ergehen und dann kommen solche Sätze, wie wir sie gehört haben von Ehefrauen, ich könnte für den Rest meines Lebens darauf verzichten. Da ist das ganz schief gelaufen, da haben die beiden nicht gelernt, darüber zu sprechen und eine Atmosphäre der Intimität aufzubauen. Klammer zu, Exkurs beendet. Kommunikation vertiefen, auch indem wir lernen, Wertschätzung füreinander auszudrücken. Musste ich lernen, habe ich gestern Abend bereits gesagt, musste ich wirklich lernen. Wisst ihr, ich war froh, dass meine Frau bereit war, nach Deutschland zu kommen, mit mir das Leben zu teilen, aber ich habe das nicht richtig begriffen gehabt. Eine Frau setzt oft viel mehr ein, opfert viel mehr für die Ehe, bringt viel größere Opfer und Verzicht als wir Männer. Meine Frau hat ihre Familie verlassen, ihren Beruf aufgegeben, ihren Beamtenstatus sausen lassen in Österreich und ist nach Deutschland gekommen, um einem mittellosen Wanderprediger zu folgen, der ich damals war, dessen ganze Habe in sowas Ähnliches wie ein Trabi gepasst hätte, ja. Opel Kadett B, Baujahr 67 war das, ja. Da passte meine ganze Habe rein. Und meine Frau war bereit, nach Deutschland zu kommen, in ein fremdes Land, eine fremde Kultur. Die konnte kein Wort Hochdeutsch, ja. Die hat so breit kärntnerisch gesprochen, die Karlsruher, die haben kein Wort verstanden am Anfang. Heute hört man nicht mal mehr, dass sie aus Österreich kommt. Aber damals in eine ganz andere Welt und Kultur gekommen. Wertschätzung ausdrücken. Ich sage meiner Frau immer wieder, Silvia, ich liebe dich. Du bist die Frau meines Lebens. Du brauchst keine Sorge haben. Ich denke an niemand anderen. Mein Herz gehört ganz dir. Ich möchte mit dir weitere schöne Ehejahre erleben. Ich freue mich darauf, auch jetzt auf eine neue Ehephase, wenn unsere Kinder bald beide aus dem Haus draußen sind und wir alleine sind. Ich habe keine Angst davor, ich freue mich darauf. Und das drücke ich ihr aus und sage ihr, wie dankbar ich für sie bin und schreibe ihr das ab und zu mal auf, wahrscheinlich zu wenig. Das sollte ich öfters tun, sicherlich. Und drücke aber Wertschätzung aus. Keinen Tag unbereinigt abschließen. Es kommt ja auch mal vor, dass ein Ehepaar einen Wortwechsel hat. Also Ehepaare streiten grundsätzlich nicht, aber manchmal haben sie kleine, mittlere oder größere Wortwechsel. Und bei manchen folgt dann auch noch Schlagwechsel, Kugelwechsel, sagt Alexander Seibel. Ja, aber das lassen wir jetzt mal weg. Da hat es so einen mittleren Wortwechsel gegeben zwischen den Zweien. Und dann gehen sie abends schlafen und der eine dreht sich in die Richtung und der andere in die. Und beide tun so, als würden sie schlafen. In Wirklichkeit kommt kein Schlaf in ihre Augen. Wie lange dauert das? Wie lange? Kann eine halbe Stunde dauern. Oder sogar eine Stunde. Bis der erste von den Zweien seinen Stolz überwunden hat und rübergreift und sagt, bist du noch wach? Ja. Oh, tut mir leid, was ich da eben gesagt habe. Ich habe ja so gebellt, ja. Ja, ich habe ja auch gleich so zurückgeschossen, sagt dann der andere. Und sie versöhnen sich. Wie unrationell. Hätten sie die biblische Regel beherzigt, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, hätten sie schon eine Stunde schlafen können. Wie unrationell. Also, betet abends zusammen, wie ich schon sagte. Schmutzige Hände falten sich unheimlich schwer. Man kann nicht zusammen beten, wenn man Stress miteinander hat, auf den anderen sauer ist. Geht nicht. Muss man sich erst aussöhnen. Und das ist Heiligung. In der Ehe unter Christus, da wird ein Stück Heil erfahrbar, viel Heilung unserer kranken Persönlichkeiten und krummen Charaktere, viel Heilung und jede Menge Heiligung in einer Ehe unter Christus. Da kann man anfangen, das kann euch beiden gut tun, wenn ihr jeden Tag zusammen betet, am Abend zum Beispiel, vor dem Schlafengehen. Und auch ohne Worte kommunizieren. Ohne Worte. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ich einmal in Hünfeld predige, in meiner Heimatgemeinde, ist aber nicht so oft, da werde ich oft leider als Gastprediger begrüßt, aber ist nicht schlimm, wenn ich da mal bin und meine Frau ist unter meinen Zuhörern. Ich sage euch, die kann mich so ermutigen. Die merkt das, wenn ich jetzt mal was Schwieriges sagen muss, was Heikles, ja, die merkt das und die ermutigt mich da mit Blicken und Gestik, Mimik, ja, das gefällt mir sehr gut. Da sitzen manchmal die Ältesten vorne mit solchen Gesichtern, ja, als wenn sie mich fressen wollten. Nein, es sind ganz liebe Brüder, mit denen ich mich sehr gut verstehe, aber mir ist nicht so wichtig, wie die Ältesten gucken. Wie meine Frau guckt, ja, die kann mich sehr ermutigen mit Blicken und Gestik und so weiter. Und ich denke auch an ein Gespräch, da waren wir bei einem Ehepaar eingeladen und meine Frau erzählt etwas und auf einmal denke ich, Moment mal, was sagt sie denn da gerade? Und sie war dabei, etwas auszuplaudern, was nicht gut gewesen wäre, ja, was die anderen gar nicht hätten wissen dürfen an diesem Abend. Und ich schnell ihre Hand genommen und aber festgedrückt, ja, so ohne dass das jemand gesehen hat. Ich habe mich gleich am Schienbein getreten und am Tisch nur die Hand genommen, ohne Worte kommuniziert. Und sie hat gerade noch die Kurve gekriegt und die Kuh war vom Eis, ja. Also so kann man auch kommunizieren. Ohne Worte. Zum Beispiel, nehme ich meine Frau sehr gerne an die Hand, nehme auch manchmal ihre Hand, wenn wir am Tisch sitzen und zusammen beten. Ich nehme gerne ihre Hand, ich habe sie sehr gerne im Arm, ich umarme sie gerne, ich stehe gerne, wenn ich mit ihr zusammen bin und halte sie irgendwie fest, ja, und zeige ihr Verbundenheit. Ohne Worte kommunizieren. Intensive geistliche Gemeinschaft pflegen. Übrigens nur auf Konferenzen, da geht's uns immer schlecht, da sind wir beide so im Stress, ja, da sieht man uns manchmal kaum zusammen, da in Rehe noch schlimmer als in Großdölln, da haben wir so viele Termine, sie sitzt an dem Tisch zum Gespräch, ich dort, da gelingt uns das nicht immer, das nur so nebenbei. Intensive geistliche Gemeinschaft pflegen. Ich habe euch schon gesagt, wie sehr ich das schätze, dass meine Frau den Herrn sehr lieb hat, sein Wort sehr lieb hat, eine treue Beterin ist, einfach eine Frau, die sehr treu ist, dem Herrn sehr treu dient, und ich pflege gerne geistliche Gemeinschaft mit ihr. Ich rede mit ihr auch über Bücher, die sie liest, über das, was sie bewegt, was sie entdeckt in der Bibel. Wir pflegen geistliche Gemeinschaft zusammen. Und ich wünschte, dass ihr das auch könntet. Ist nicht allen gegeben. Ich weiß, einige von euch haben vielleicht gar nicht einen gläubigen Ehepartner. Ist nur einer von euch beiden auf dem Weg der Nachfolge. Oder es kann sein, einer ist vielleicht geistlich nicht gut drauf, nicht in der Spur richtig. Dann vermisst ihr das. Dann müsst ihr sehen, wo ihr das herkriegt. Vielleicht auch in der Zweierschaft mit jemand anderem. Aber intensive geistliche Gemeinschaft in der Ehe ist etwas ganz Wichtiges. Das hält die Ehe zusammen, dass man zusammen beten kann, Bibel lesen kann, dem Herrn dienen kann. Wir nähern uns dem Schluss. Kommunikation. Ein Mann wird hart, kritisiert Kleinigkeiten, blockt das Gespräch ab, geht weg, wenn schlechte Kommunikation da ist. Wisst ihr, was ich beobachtet habe? Es gibt Ehepaare, die haben eigentlich keine großen Probleme. Die haben keine großen Probleme, aber eine schlechte Kommunikation. Und deswegen reiben sie sich an lauter Kleinigkeiten, reiben sie sich dauernd auf, und es ist ein ständiger Hickhack zwischen ihnen. Der 30-jährige Ehekrieg sozusagen. Ja? Und schade. Und da tendieren Männer eher in diese Richtung, wie es hier steht. Scheinbar war ich nicht der Erste, dem das passiert ist. Ist mir am Anfang der Ehe nämlich auch mal passiert. Da hat meine Frau so emotional reagiert und ich wollte sie nicht auch emotional verletzen oder so, bin ich aufgestanden und rausgegangen und habe sie da mit ihrem ganzen Elend sitzen lassen. Das war das Dümmste, was ich tun konnte. Das mache ich heute nie mehr. Das gilt überhaupt für Kommunikation. Bitte, ihr Lieben, ich meine niemand von euch, aber steht nicht auf und geht raus. Macht das nicht in der Firma bei einer Besprechung. Macht das nicht in der Gemeinde, wenn mal jemand was sagt, was euch nicht passt. Auf und raus. Ja? Das ist nie gut. Wirklich. Das ist einfach, ja, wir sind Menschen, das kann mal passieren. Wenn dir das mal passiert ist, ich will dir das nicht vorwerfen. Nur versuche, das nicht zu machen. Ja? Das ist eigentlich eine unreife Reaktion. Eine Frau neigt eher in diese Richtung, nicht jede, das ist nur so ein statistischer Wert, so eine Tendenz. Sie verbittert, wird aggressiv, nörglerisch, rechthaberisch, depressiv, stumm, entwickelt Gefühlsblockaden. Wir hatten Ehepaare vor uns sitzen, da konnte die Frau den Mann nicht mal mehr anschauen. Sie konnte ihn nicht mal mehr anschauen, solche Blockaden gegen den eigenen Ehemann. Hoffentlich nicht. Das sind Auswirkungen schlechter Kommunikation. Wollen wir an unserer Kommunikation arbeiten, wir wollen sie verbessern, wir wollen sie intensivieren. Und wenn ein Ehepaar hier ist oder auch eine Einzelperson, die merkt, in unserer Ehe ist bisher Kommunikation nicht gut gelaufen, dann will ich jetzt die richtigen Reaktionen zeigen, aber ich habe gerade gemerkt, ich habe eben eine Sache angefangen und nicht zu Ende geführt. Das kann auch mal passieren im Eifer des Gefechts. Ich habe gesagt, manche Ehepaare haben eigentlich kleine Probleme, aber gehen daran dauernd aneinander hoch. Es gibt andere Ehepaare, die haben ganz schön dicke Brocken in ihrer Ehe, aber die lösen die durch gute Kommunikation. Die lösen diese Probleme, wenn die Kommunikation stimmt zwischen ihnen. Was ist die richtige Reaktion auf alle Probleme, auch auf schlechte Kommunikation? Buße tun. Buße tun heißt umkehren, sich schuldig sprechen, ans eigene Herz, an die eigene Brust schlagen und sagen, hier, ich war egoistisch, ich habe das Bedürfnis meines Ehepartners nicht gestillt, ich habe das nicht gebraucht, mit ihm reden, ich kam alleine klar, aber der andere, der hat neben mir gedarbt, eine Frau möchte nicht mit einem Kühlschrank verheiratet sein, der immer nur brummt, ja, und ansonsten kommt kalt raus, wenn die Tür aufgeht. Da kann eine Frau nicht mit leben. Also, das war Egoismus, das war mangelnde Liebe und die muss ich vor Gott und dem Partner bekennen. Ich kann euch sagen, ich habe zweimal in unserer Ehezeit meine Frau auf Knien um Vergebung gebeten. Das sind keine weltbewegenden Dinge passiert, kann ich nicht behaupten, will ich nicht behaupten, ja. Aber es waren Dinge, die haben meiner Frau so zu schaffen gemacht, haben ihr wirklich wehgetan, haben sie verletzt oder hat ihr zu schaffen gemacht. Und da habe ich sie auf Knien um Vergebung gebeten. Da ist mir kein Zacken aus der gar nicht vorhandenen Krone gefallen. Überhaupt nicht. Und meine Frau, die sagt mir das immer wieder, wie dankbar sie dafür war, dass ich bereit war, auch vor ihr um Vergebung zu bitten. Ich kenne nämlich Ehepaare, da sagt mir eine Frau, mit meinem Mann bin ich jetzt 22 Jahre verheiratet, der hat mich noch kein einziges Mal um Entschuldigung gebeten. 22 Jahre. Habe ich gesagt, wie hast du das mit dem Kerl so lange ausgehalten? Und es gibt auch sehr stolze Frauen, denen das wahnsinnig schwerfällt. Gibt es auch? Oh ja. Alles von Gott erwarten, sagte ich gestern Abend schon. Schaut mal, wenn der Ehepartner beim besten Willen vielleicht sogar dein Bedürfnis nach Kommunikation nicht voll stillen kann, wenn da ein Mangel ist, ein Defizit, eine Lücke. Du kannst jederzeit zum Herrn kommen, mit ihm kannst du immer kommunizieren. Das ist kein billiger Trost, das ist echter Trost für Christen. Der Herr ist immer da. Wer dich hat, der ist still und satt. Auch gerade im Blick auf Kommunikation ist nie besetzt die Leitung. Ist immer freie Fahrt, ja? Alles von Gott erwarten, auch Hilfe in Anspruch nehmen. Auch das ist ein großes Problem. Leider, liebe Brüder, nehmt mir das nicht übel, mehr für uns Männer. Wenn ein Ehepaar in einer Krise ist und eigentlich Hilfe auch von einem anderen Ehepaar bräuchte oder von einem Bruder, von einer dritten Person, muss gar nicht immer ein Hoch offizieller Eheseelsorger sein, ja, einfach ein anderer Bruder, dann sind in 9 von 10 Fällen Frauen bereit, Hilfe zu suchen bei einer dritten Person oder bei einem anderen Ehepaar, aber nur 1 von 10. So ist das Verhältnis, so krass. Hängt mit unserem Stolz zusammen, mit dem berühmten Mannesstolz. Es gibt Männer, die lassen lieber die Ehe an die Wand fahren, als sich zu demütigen und einen anderen in ihr Herz gucken zu lassen, in ihre Ehe, was sie für schlechte Ehemänner waren, lassen sie lieber die Ehe an die Wand fahren. Hoffentlich nicht. Bitte nicht. Und nie die Hoffnung aufgeben. Ich kann euch heute Abend bezeugen, dass meine Frau und ich noch gar nie einem anderen Ehepaar zur Scheidung geraten haben. Ab und zu mussten wir einmal zu räumlicher Trennung raten, weil Gefahr war für Leib und Leben, weil Männer getrunken haben und Frauen geschlagen haben. Da kann mal räumliche Trennung angebracht sein, weiß ich. Aber zur Scheidung haben wir noch gar kein einziges Mal geraten. Da werden wir uns lieber die Zunge abbeißen. Wisst ihr, wie schnell heute sogar christliche Ehetherapeuten oder wie sie sich nennen, zur Scheidung raten? So schnell kannst du gar nicht gucken. Ach was, ihr versteht euch nicht und wahrscheinlich habt ihr einen Fehler gemacht bei der Hochzeit, habt den Falschen geheiratet. Solche Gedanken brauchst du gar nicht denken. Du bist verheiratet, es gibt für dich nur diesen einen Ehepartner und wenn du jetzt die Flucht nach vorne antrittst und anfängst, an deiner Ehe zu arbeiten, dann kann alles besser werden. Wir glauben doch an einen Gott, der Wunder tut, der Tote auferwecken kann, der aus Steinen Kinder erwecken kann, habe ich heute Morgen gelesen im Matthäus-Evangelium. An einen solchen Gott glauben wir, der soll nicht eine Ehe, die in eine Krise gekommen ist, wieder flott machen können. Wir haben zu Hause ein Buch, ist auch von Eberhard Mühlern, gibt es nicht mehr auf dem Markt. Da sind in dem Buch 10 oder 12 Zeugnisse von Ehepaaren, deren Ehe nur noch an einem seidenen Faden hing, wie man sagt. Da ist vorne so ein Strick drauf, der ist ganz aufgefranst, nur noch ein Strang ist da, ja, und der Rest ist aufgefranst. Und alle 10 oder 12 Ehepaare bezeugen, wie Gott eingegriffen hat in ihre Ehe und sie heute zusammen sind. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie heute noch zusammen sind, das Buch ist sicher 25 Jahre alt, ja. Aber trotzdem, wir haben noch nie jemanden zur Scheidung geraten und wir werden es auch weiterhin nicht tun. Da haben wir großen Glauben oder Hoffnung, besser Hoffnung, ja. Glaube ist manchmal lässt auch zu wünschen übrig. Aber Hoffnung haben wir, die wollen wir nicht aufgeben. Und ihr kennt ja auch alle dieses schöne Bild, ja, das hängt ja in jeder dritten Firma hier in Sachsen. Nie die Hoffnung aufgeben. Ihr seht, der Storch hat den Frosch schon halb verschlungen und denkt, das gibt ein gutes Mittagessen. Aber der drückt ihm die Gurgel ab, ja, und sagt, mein lieber Freund, mich kriegst du nicht. Und dem quillen schon die Augen raus und es ist jetzt offen gelassen, wie das ausging. Aber ich glaube, er hat ihn wieder ausgespuckt. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du mehr der Storch bist oder mehr der Frosch, ist mir egal. Aber gib die Hoffnung nicht auf für deine Ehe. Das meine ich ganz ernst. Nicht aufgeben. Es gehen viel zu viele Ehen von Christen in die Brüche, viel zu viele. Eine wäre schon eine zu viel. Da wollen wir alle mithelfen, füreinander beten, uns Mut machen, nicht die Hoffnung aufgeben im Blick auf die Ehe. So, ich schließe mit einer letzten kleinen Bilderserie. Das kommt aus dem Ehegartenbuch von Roger und Donna Vann. Ehegartenbuch, da habe ich diese Sachen abkopiert und ein bisschen bunt angemalt. Da ist die Phase der Romantik. Fast alle Ehen werden in der Phase der Romantik geschlossen. Man ist verliebt, das ist schön, das ist eine schöne Zeit, aber es ist eine unreife Zeit. Man kennt den anderen nicht wirklich, man sieht ihn nicht, wie er wirklich ist. Man sieht ihn durch die berühmte rosarote Brille, man sieht ihn so, wie man ihn sehen will. Und es ist eine unreife Phase. Schön, ist schön, so verliebt zu sein, ja, aber sie endet schon meistens kurz nach der Hochzeit. Diese Phase der Romantik. Und dann kommt die Phase der Realität. Und ihr seht, die zwei, die merken auf einmal, da ist zwischen ihnen etwas gewachsen. Da wächst eine Mauer. Und sie sind sich gegenseitig jetzt, stehen sich gegenüber und merken, da kommt etwas Trennendes zwischen sie. Und das ist natürlich schon eine kritische Sache, aber ganz kritisch wird es, wenn aus der Realität Resignation wird. Wenn die beiden jetzt merken, oh, wir sind so verschieden und wir verstehen uns nicht richtig und es gibt immer wieder Stress und Probleme. Guck mal, die Mauer ist gewachsen und der Zeichner, wer immer das war, hat da unten zwei Schlangen hingemalt. Hier ist der Teufel auf dem Plan. Hier versucht der Auseinanderbringer, eine Ehe zu zerstören. Diabolos heißt Durcheinanderbringer und auch Auseinanderbringer. Der Teufel versucht immer auseinanderzubringen, die Ehen, die Familien, die Gemeinden, ganze Völker. Er versucht immer auseinanderzubringen, was nach Gottes Willen zusammengehört. Und der Heilige Geist, der führt immer zusammen, was zusammengehört. Und hier ist der Teufel am Werk und die beiden haben sich den Rücken zugedreht und hier kann eine Ehe auseinandergehen. Nach 2 Jahren, nach 7 Jahren, nach 13 Jahren, ganz egal. Heute lassen sich Ehepaare scheiden nach 40 Jahren Ehe. Irgendwann kommen sie drauf, ist es besser, sich scheiden zu lassen. Ja? Es wäre besser, in dieser Phase der Resignation auf den Herrn sich zu stützen und zu sagen, Herr, wir sind am Ende mit unserem Latein, aber du kannst unsere Ehe wieder heil machen, unsere Beziehung und ganz neue Dinge mit uns einüben. Und ihr seht, jetzt wird aus der Resignation die Rekonstruktion. Die beiden nehmen das Trennende und arbeiten daran und bauen das gemeinsame Ehehaus, legen die Bausteine einer glücklichen Ehe. Das kann passieren. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von uns so eine Illustration für die augenblickliche Ehephase. Ich wünschte, es wären alle glücklich bis über beide Ohren, aber es wird wohl nicht so sein. Und wenn jemand hier in so einer Phase ist, Resignation, gebt nicht auf. Gebt dem Teufel keinen Triumph und sucht Hilfe, wenn ihr allein nicht klarkommt. und arbeitet vor allen Dingen an der Ehe. Trefft die Entscheidung vor Gott. Wir wollen an unserer Ehe arbeiten. Wir geben nicht auf. Wir überwinden die Schwierigkeiten. Es wird nicht auf Knopfdruck, auf einen Schlag alles anders werden. Aber ihr könnt Schritte in die richtige Richtung gehen und daraus wird ein Weg. Das war jetzt ein jähes Ende, aber ich habe hier keinen zweiten Schluss eingeplant, weil der nachher kommt, nach dem Thema Sexualität. Darf ich das noch einmal sagen? Ich habe gestern Abend schon ein paar Vorbemerkungen gemacht. Wir werden ja jetzt einen kleinen Imbiss haben. Der Thomas wird uns gleich verraten, wie das hier weiterläuft. Und dann kommt nachher um 7:30 das Thema Sexualität in der Ehe. Ich sage noch einmal, da muss niemand nach Hause gehen, da muss niemand Angst haben, dass das peinlich werden könnte. Das wird nicht peinlich. Das gehört auch zu unserem Leben. Früher hätte man über so ein Thema nicht gesprochen. Noch vor 40 Jahren wäre das undenkbar gewesen, tabu. Aber das war doch nicht gut, ja. Das wäre früher auch schon wichtig gewesen für eure Eltern und Großeltern. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch in aller Freiheit und Nüchternheit über so ein Thema zu sprechen. Und ich bin sicher, das kann nur hilfreich sein, ja. Das eine oder andere kann man davon mitnehmen und vielleicht manche sogar viel. Also ich würde mich freuen, wenn ihr bleibt oder wenn ihr wegspringt, wiederkommt, dass es um 7:30 dann Fortsetzung sein kann. Jetzt möchte ich erstmal mit Gebet schließen und dann noch ganz kurze Buchhinweise. Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu, dass du ein redender Gott bist, wirklich ein lebendiger Gott. Wir haben dich erfahren, wir wissen, du hast in unser Leben hineingegriffen und geredet, tust es immer wieder. Wir haben dein Wort, wir glauben, dass dein Wort Geist und Leben ist. Und wir wollen auch miteinander kommunizieren. Wir Verheirateten in besonderer Weise. Herr, hilf allen Ehepaaren, ihre Kommunikation zu vertiefen, zu verbessern. Es hat ja auch bewahrende Wirkung. Es muss nicht immer gleich Ehebruch geschehen, aber es gibt andere Gefahren und eine gute Kommunikation ist auch Schutz und Bewahrung für unsere Ehen. Schenk du uns das bitte, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du auch den Nichtverheirateten unter uns hilfst, ihre Kommunikation zu verbessern, auch im Umgang mit Geschwistern in der Gemeinde. Herr, schenk solche Offenheit und Transparenz. Schenk guten Austausch untereinander, Anteil geben und Anteil nehmen, ganz besonders für die Verheirateten. Und ich darf noch bitten, Herr, wenn ein Ehepaar unter uns ist, die in einer gewissen Krise sind, die schon an Scheidung gedacht haben, an Auseinandergehen, gib ihnen wieder neuen Mut, gib ihnen neue Hoffnung, die von dir herkommt, von deinem Wort, und lass sie wieder ganz neu mutige Schritte gehen, auch wo nötig Hilfe von Menschen annehmen, aber vor allen Dingen bei dir. Wir danken dir nochmal, dass du uns alle segnest, jeden Einzelnen, ganz besonders unsere Ehen, durch gute, harmonische, gesegnete Kommunikation. Amen. Amen. Es gibt einen Weltbestseller zu dem Thema. Es ist ein von Menschen geschriebenes Buch. Alle Bücher, die da liegen, mit Ausnahme der einen Bibel, sind von Menschen geschrieben. Ja, das müssen wir unterscheiden. Aber ich würde es nicht gut finden, wenn ihr sagt, nein, ich lese nur noch die Bibel. Von Menschen geschriebene Bücher brauche ich nicht mehr. Wenn du so einen Satz schon mal gesagt hast, hast du ihn vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. Das würde nämlich bedeuten, du darfst dir auch keine Predigt mehr anhören von Menschen. Das ist nämlich nichts anderes. Da geht auch etwas durch einen Menschen durch. Auch der Vortrag, den du eben angehört hast, ist doch nichts anderes. Ja? Und wenn etwas aufgeschrieben ist, ist dasselbe nur durch ein anderes Medium rübergebracht. Also den Satz halte ich für übergeistlich, wenn einer sagt, ich lese nur noch die Bibel. Ich lese sehr gerne und sehr viel, meine Frau auch, und ich wäre nicht da, wo ich heute sein darf, wenn ich nicht gute Bücher gelesen hätte. Ich habe sehr viel durch gute Bücher gelernt. Dieses haben wir auch gelesen, die 5 Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Ehe gelingt. Ich verkaufe nur die reine Textausgabe, die bebilderte gefällt mir überhaupt nicht, das habe ich dem Verlag auch schon mitgeteilt, aber ich verteile oder verbreite dieses Buch schon seit vielen Jahren, weil es unzähligen Ehepaaren geholfen hat, ihre Kommunikation in der Ehe zu verbessern. Die fünf Sprachen der Liebe. Auch in unserem Ehebuch von meiner Frau und mir ist natürlich das Thema Kommunikation drin. Auch das Thema Sexualität, das nachher kommt. Ein Thema haben wir nicht behandelt in diesen Tagen, weil wir nur drei Abende haben. Konfliktbewältigung in der Ehe ist da auch drin. Und am Ende jedes Themas sind ganz viele Fragen, über die wir uns lange den Kopf zerbrochen haben, um gute Fragen zu finden, die das eheliche Gespräch in Gang bringen können, auch über das Thema Kommunikation. Also, fünf Sprachen der Liebe, wenn Sünder sich das Ja-Wort geben. Dieses Buch kommt aus dem Hause Wolfgang Wegert in der Arche in Hamburg. Und ich habe das gelesen mit meiner Frau letztes Jahr im Urlaub. Wir haben sehr, sehr viel angestrichen. Ich muss euch ehrlich sagen, das erste Kapitel hier hat uns nicht vom Stuhl gerissen. Nicht gleich aufgeben nach dem ersten Kapitel. Da fängt er ein bisschen schwach an, nach meiner Einschätzung. Aber dann geht's aber zur Sache, ja. Und ein Kapitel habe ich in der KFG-Zeitschrift sogar abgedruckt aus diesem Buch. Hier vorne, wenn ihr schon mal beim Büchertisch geguckt habt, da liegen eine ganze Reihe Bücher von diesem jungen Mann hier, Arnold Fruchtenbaum. Da sitzt er gerade bei mir zu Hause und trinkt eine Tasse Kaffee, ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Wir kennen uns seit vielen Jahren und er hat mir anvertraut, seine Bücher auf Deutsch zu bringen, dafür zu sorgen, dass sie erscheinen können. Eines gab es schon lange bei Schulte und Gerd, aber inzwischen gibt es 9 hier bei uns. Und das Beste, das ich von ihm je gelesen habe, ist dieses hier, Das Leben des Messias. Das ist ein echter Bestseller, der ganz von Mund zu Mund Propaganda lebt. Wir haben kein Geld, um große Werbung zu machen. Wir haben das Buch einfach nur gedruckt und wir müssen es dauernd nachdrucken. Jetzt ist die 6. Auflage in Arbeit, ja. Also sowas ist ganz selten. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr mal wieder ein Buch lesen wollt, wo euch so richtig die Kronleuchter reihenweise aufgehen, ja, über die Bibel, über neutestamentliche Dinge, dann empfehle ich euch dieses von Fruchtenbaum und natürlich auch die anderen, die da liegen. Wenn ihr das schon kennt, dann könnt ihr auch die anderen anschauen. So, das soll genügen. Ihr seht, immer weniger, nur noch 3 Bücher, ja, zu diesem Thema jetzt. Und das könnt ihr euch nachher anschauen. Nein, ich habe mich vertan. Ich hatte 2 für die jungen Leute da noch hingelegt, weil ich gesehen habe, es kommen auch immer viele junge Leute hier. Ganz prima Durchschnittsalter, kaum ein graues Haar. Matthias, wir 2 sind hier fast die Ausnahme. Ja? Ungeküsst und doch kein Frosch für die jungen Leute. Das haben wir unseren Kindern gegeben. Das war Pflichtlektüre, das mussten sie lesen. Und die haben auch schon das gelesen hier, Frosch trifft Prinzessin. Ja? Die sind beide von Joshua Harris, auch Bestseller in Amerika, sehr konservativ, muss euch vorwarnen. Ja, da staunt ihr, was der Mann für gute Ansichten hat, also aus meiner Sicht hervorragende Ansichten zu diesem Thema, ihr jungen Leute. Das könnt ihr mitnehmen. So, ich setze mich und der Thomas kommt.